Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Ulrike Poppe. Herzlich willkommen bei uns, Frau Poppe.
Guten Morgen.
In der DDR gehörten Sie zu den Bürgerrechtlern und dieser Staat hat Sie dann sozusagen weiter begleitet im Arbeitsleben. Sie waren viele Jahre Landesbeauftragte für Aufarbeitung in Brandenburg. Trotzdem frühere Bürgerrechtlerin, das ist fast sowas wie ein Lebenstitel geworden, steht wirklich überall und uns ist ehrlicherweise auch nichts Besseres eingefallen, um Sie ganz knapp vorzustellen. Macht Sie das manchmal müde, so benannt zu werden? Ich meine, das ist 30 Jahre her.
Das ist durchaus eine Fremdbezeichnung. Wir haben uns selbst nie als Bürgerrechtler bezeichnet, sondern eher so als Oppositionelle in der DDR. Aber diese Bezeichnung klebt nun an uns und ich kann mich sehr gut damit arrangieren, zumal ja dieses Engagement mein Leben doch maßgeblich geprägt hat. Und ich erzähle eigentlich gerne darüber. Besonders freue ich mich, wenn junge Leute daran Interesse haben.
Frau Poppe, bis 10 Uhr hören wir Ihnen darüber zu, hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Lange Jahre war sie Landesbeauftragte für die Folgen der kommunistischen Diktatur in Brandenburg vor 30 Jahren, eine der bekanntesten Oppositionellen der DDR. Frau Poppe, mittlerweile haben Sie Enkel. Die älteste ist 12 Jahre alt. Was will die wissen vom Leben, wenn Oma klein war?
Ja, die fragt mich manchmal schon danach. Auch die anderen Enkelkinder, die meines Mannes, wollten auch mal wissen, du warst im Gefängnis, erzähl doch mal. Das ist besonders interessant für diese Kinder. Aber auch die 12-jährige Elise hat neulich erzählt, dass sie in der Schule über die DDR sprachen und da habe sie sich gemeldet und hat von ihren beiden Großmüttern erzählt, die sich gegen den DDR-Staat engagiert hatten.
Da war sie ganz stolz auf Sie.
Ja, ich glaube, ja.
Politisches Kind. Sie selber war nur wenig älter, als Elise heute ist, Frau Poppe. Da haben Sie mit zwei Klassenkameraden einen Brief an die Volkskammer geschrieben. Was stand da drin?
Das war eigentlich nur ein Briefentwurf, in welchem wir Kinder, die gerade anfingen, politisch nachzudenken, Fragen formulierten. Ich kann mich an zwei von drei Fragen erinnern. In der einen ging es um die Wiedervereinigung und in der anderen wollten wir wissen, weshalb China und die Sowjetunion zerstritten seien. Das seien doch beides kommunistische Länder. Und der Entwurf ist aber irgendwie in die Hände einer Mitschülerin geraten, die ihrem Vater dann davon erzählt hatte. Und der Vater war hoher Parteifunktionär, ging zum Kreisschulrat, dann kam das zurück an die Schule und wir haben mächtig Ärger bekommen.
Das sind ja auch sehr wache Fragen für eine damals, na gut, 14-Jährige, 1967. Also der Brief ist nie abgeschickt worden?
Nein.
War vielleicht ganz gut für Sie, ne?
Ja, also wir haben uns wirklich nichts Großartiges dabei gedacht und waren ganz erstaunt über die harte Reaktion, zumal die dann am Ende dazu führte, dass einer von uns dreien, Klassenbester, die Schule verlassen musste, also kein Abitur machen durfte. Und das hat mich doch sehr erschüttert.
Aber woher der Wunsch, sich so früh einzumischen, so aufmüpfig zu sein und das hohe Gremium im Staat fragen zu wollen, wieso sind eigentlich zwei Staaten verstritten, sind doch beide kommunistisch oder solche Fragen zu stellen. Woher kam das?
Das scheint ja heute ungewöhnlich zu sein, aber wir hatten damals auf der erweiterten Oberschule in Oranienburg ein doch sehr politisch interessiertes Klima. Wir haben viel diskutiert. Immerhin, es war die Zeit der Studentenrevolten, des Aufstands der Jugendlichen und wir selbst hatten unseren Ärger mit einem Staat, der uns mit seinen Normierungen überzog und besser wusste, was uns Jugendlichen an Musik und an Kleidung zu gefallen hat. Und das alles empörte uns. Wir wollten selbstbestimmt leben und haben uns dann auch für Protestbewegungen in der Welt interessiert.
Wurde sowas auch am Abendbrotstisch in der Familie diskutiert?
Es gab ein sehr offenes Klima, was politische Diskussionen betraf, bei uns zu Hause. Mein Vater war zwar Mitglied in der Partei, aber ich merkte deutlich sehr ungern, weil er war in der Akademie der Wissenschaften und konnte sich das aus beruflichen Gründen wahrscheinlich nicht leisten, da auszutreten. Aber zu Hause haben wir sehr freimütig über alles gesprochen, natürlich Westfernsehen gesehen. Und meine Lieblingssendung war damals der sonntägliche Weltspiegel, den ich mit meinem Vater immer angeguckt habe und anschließend haben wir drüber gesprochen.
Mhm. Trotzdem ist das ja eine Familienkonstellation, die auf den ersten Blick sowas nicht unbedingt möglich macht. Der Vater 1946 Parteimitglied geworden, ich nehme an, einer von den Herzkommunisten der ersten Stunde, die ein anderes Land wollten. Und die Schwester, eine erfolgreiche Ärztin, was ohne eine gewisse Nähe zur Partei auch nicht möglich war. Und dazwischen drin Ulrike, die, ob nun abgeschickt oder nicht, aufmüpfige Briefe schreibt.
Naja, mein Vater ist nicht als aufrechter Kommunist 46 in die Partei eingetreten, sondern weil er die Nase voll hatte vom Krieg. Er war ja an der Wehrmacht, an der Ostfront und war also knapp mit dem Leben davongekommen und hat nicht so sehr gehasst wie alles Militärische und hat damals tatsächlich gedacht, dass das, was in der DDR entstehen wird, eine Garantie sei für eine dauerhafte friedliche Entwicklung und ist dann erst später enttäuscht worden. Eins der Enttäuschungen war dann auch der niedergeschlagene Aufstand 1953. Mhm. Und die Botschaft unserer Eltern war immer, Kinder, ihr sollt selbstständig denken, nehmt nicht an, was man euch an Meinungen oktroyiert, sondern bildet euer eigenes Urteil, aber sprecht nicht drüber. Mhm. Haltet euch raus aus der Politik, besonders in der Schule, haltet euren Mund.
Das haben ja viele im Westen erst spät und sehr schwer verstanden, dass es eben auch die ganz private DDR gab, Tür zu, da war man eine normale Familie, hat sich gefetzt, hat sich geliebt und auch über Politik anders gesprochen. Aber hat es diese Konstellation, in der Sie waren, die Familie auch mal ja fast entzweit? Ich meine, die Schwester Oberärztin in einem Regierungskrankenhaus und die andere Schwester Oppositionelle.
Ganz entzweit waren wir nie. Es gab große Konflikte mit meinen Eltern, als ich so 16, 17, 18 war. Ich bin dann sofort, als ich 18 Jahre alt war aus dem Elternhaus raus. Das hatte aber nichts, das waren keine politischen Auseinandersetzungen. Das waren eher so, meine Eltern waren sehr bürgerlich und ein Kind hat sich unterzuordnen und dazu war ich nicht bereit.
Das sind Kämpfe, die haben eigentlich alle Frauen ihres Jahrgangs gehabt.
In der Familie, und gerade in der Zeit, in der so die Generationenkonflikte hochkochten, also die zweite Hälfte der 60er Jahre. Mhm. Das war eigentlich das war schon ein Bruch, aber wir haben uns dann wieder angenähert und mit meiner Schwester hatte ich wenig Kontakt, aber ich hatte Kontakt und besonders auch als wir eine schwere Zeit erlebt haben, hat meine Schwester eigentlich uns immer unterstützt und immer zu uns gehalten, allerdings in einer Distanz. Anders war das ihr ja, als Sie sagten es richtig, Oberärztin im Regierungskrankenhaus gar nicht möglich.
Hohenneuendorf bei Berlin, wo Ulrike Poppe groß geworden ist, unser Gast, in der DDR groß geworden. Ziemlich grenznah, Hohenneuendorf. Haben Sie davon als junger Mensch was mitbekommen von dieser Grenze oder war die in gewisser Weise auch einfach gegeben?
Ja, ich habe eine Menge mitbekommen. In dem Haus, in dem ich meine ersten Kindheitsjahre verbrachte, Da hörte man die Schüsse an der Mauer. Ich sah abends, wenn es schummrig wurde, Leuchtkugeln manchmal aufscheinen. Ich hörte das Hundegebell und unser Haus lag direkt am Wald, durch den die Grenze lief. Und es hieß immer, geht nicht so tief in den Wald. Da sitzen die Grenzsoldaten mit ihren gewähren. Mhm. Und es war irgendwie etwas Angstbesetztes, diese Grenze. Und besonders tragisch wurde es dann natürlich, als die Grenze 1961 geschlossen wurde. Denn viele Hohenneuendorfer arbeiteten im Westen und verloren nun von heute auf morgen ihre Arbeits- oder Ausbildungsstelle. Und das war schon dann sehr tragisch. Und dann gab es im letzten Moment noch Versuche des Grenzübertritts. Also die Grenzen waren noch nicht ganz befestigt und manche Hohenneuendorfer hauten dann noch ab und manche wurden dann auch verhaftet wegen Fluchtversuch. Also das war durchaus Thema in Hohenneuendorf.
Und da haben Sie als Kind praktisch von jetzt auf gleich begriffen, das ist ein geteiltes Land, ganz aus dem eigenen Schauen heraus und Erleben. Später wollten Sie gerne Lehrerin werden, Frau Poppe, für Deutsch und Geschichte. Beim zweiten Fach muss Ihnen fix klar geworden sein, dass da eine bestimmte Lesart unterrichtet werden müsste. Oder kam das erst später? Wollten Sie einfach Lehrerin werden und mit Kindern arbeiten?
Genau gesagt wollte ich nie Lehrerin werden, aber es gab einen akuten Lehrermangel und das war eine Möglichkeit, einen Studienplatz zu bekommen, weil ich auf dem Zeugnis keine sehr guten Beurteilungen hatte, auch wegen dieser politischen Geschichte, mhm, da, die in mir noch nachhing. Und für Geschichte hatte ich mich immer interessiert und deshalb dachte ich, ich mache das Geschichtsstudium, ich muss ja dann nicht unbedingt Lehrerin werden. Also das wollte ich nie. Naja, und für Kunst habe ich mich auch interessiert und habe sogar zeitweilig gehofft, vielleicht mal Malerin zu werden. Aber dazu hat mein Talent nicht ausgereicht. Aber erstmal habe ich dieses Studium begonnen, um was zu lernen. Mhm. Und ich bin dann nach Berlin gegangen, weg von meinem Elternhaus, mit dem ich auch in Streit auseinandergegangen bin.
Ja.
Und dort bin ich dann in neue Freundeskreise geraten.
Hat aber nicht lange gehalten. Sie haben dieses Studium geschmissen. Warum?
Im dritten Studienjahr habe ich erstmal einen Fachrichtungswechsel versucht. Ich erfuhr dann, dass wenn man erstmal den Abschluss eines Pädagogikstudiums hat, dann ist man verpflichtet, als Lehrer zu arbeiten und kein anderer volkseigener Betrieb darf einen einstellen, weil eben diese Lehrer so gebraucht werden. Und ich war im dritten Studienjahr in einem Neubaugebiet im Praktikum und habe gesehen, dass nicht autoritäre Lehrer da so völlig einbrachen in den großen, überfüllten Klassen. Und ich fühlte mich überhaupt nicht geeignet für diesen Beruf. Das war für mich richtig abschreckend. Und deshalb habe ich zunächst einen Fachrichtungswechsel versucht, den aber dann die FDJ-Leitung der Humboldt-Universität durch ein Veto verhindert hat.
Mhm. Sozusagen Praxisschock. Sie haben dann lange gearbeitet in Kinderheimen und das muss eine sehr prägende Zeit gewesen sein, in Kinder- und Jugendheimen der früheren DDR zu arbeiten. Was hat Sie da so auf Jahre geprägt?
Ich hatte von einer Bekannten gehört, die dort gearbeitet hatte, was da für Zustände herrschen im Durchgangsheim Altstrahlau. Das war ein Heim für milieugeschädigte Kinder und Jugendliche. Und da ich einen Job suchte und mich dafür interessierte, um dann mal zu sehen, ob das alles so stimmt, was mir da erzählt wurde, habe ich mich dort beworben und bin auch als sogenannte Hilfserzieherin eingestellt worden. Zunächst als sogenannte Zuführerin, das heißt, meine Aufgabe bestand darin, die dort eingelieferten Kinder und Jugendliche an andere Heime, Jugendwerkhöfe, Spezialheime oder auch in Elternhäusern zurückzubringen. Und bei diesen Fahrten mit diesen Kindern und Jugendlichen erfuhr ich viel von deren Leben. Und das hat mich sehr schockiert, weil ich damit eine andere Seite der sozialistischen Gesellschaft kennenlernte, nämlich wirklich fürchterliche Zustände, unter denen manche Kinder und Jugendlichen aufgewachsen sind und was sie erlebt haben und wie der Staat damit umging, also misshandelte, missbrauchte Kinder, mhm, und kaum psychologische Betreuung.
Da haben Sie gesehen, was wir alle erst viele Jahre später erfahren haben im Zuge einer Bemühung um Aufarbeitung.
Und es gab zwar ein offizielles Verbot der Prügelstrafe zum Beispiel, aber es wurde trotzdem geschlagen. Und die Kinder waren dort also schlecht medizinisch versorgt, vor allen Dingen nicht psychisch betreut und oft traumatisiert. Und das war eine Zeit, ich war ein knappes Jahr dort. Mhm. Ich habe es dann überhaupt nicht mehr ausgehalten, weil das ein ganz krass autoritäres Regime war. Es war wie ein Gefängnis.
Als Sie dann selber kleine Kinder hatten, wollten Sie vieles anders machen. Sie haben mit Gleichgesinnten zusammen den ersten und ich glaube auch einzigen freien Kinderladen in Ost-Berlin aufgezogen. So von Grund auf selber. Was wollten Sie denn, es war ja kein Jugendheim, sondern eine Form des Kindergartens, aber was wollten Sie denn anders machen?
Als ich schwanger war, hatte ich mir auch davor schon ein paar Kinderkrippen angesehen. Man durfte da zwar kaum rein, aber ich habe mich dann unterhalten und habe so in Erfahrung gebracht, dass dort zwar so eine Grundversorgung stattfindet, aber kaum eine Betreuung für Kleinstkinder, wie ich sie mir vorstellte. Und vielen Freundinnen ging es ebenso. Und deshalb haben wir überlegt, ob wir uns eine Alternative schaffen. Und die bestand dann darin, dass wir eine Räumlichkeit mieteten, beziehungsweise über Freunde, denen ein Laden gehörte in Prenzlauer Berg. Und dort richteten wir einen Kinderladen ein, der auch fast 3 Jahre existierte.
Und da durfte man dann mit den Fingern malen zum Beispiel.
Ja,
das also durfte das man sonst war, nicht.
Wir wollten einfach mehr individuelle Betreuung. Ganz kleine Gruppe, 5 bis 8 Kinder waren wir und 1 bis 2 Betreuerin und immer noch ein Elternteil dabei. Also wir wollten Spiele ohne Sieger und mehr Kreativität und auch Herausbildung eigener Urteilsfähigkeit und auch andere Ernährung. Also wir hatten so unsere Vorstellungen und Pläne, auch inspiriert durch die Kinderladenbewegung im Westen.
Ich muss Sie mal was ganz Naives fragen. Sie haben ein Studium abgebrochen. Also erst wollten Sie es nicht fortsetzen, dann durften Sie eine Ausbildung, eine Berufsausbildung nicht fortsetzen. Dann waren Sie eine junge Familie mit 2 Kindern. Wovon haben Sie eigentlich gelebt?
Ich habe dann nach meiner Arbeit in der Psychiatrie, in der Charité und in dem erwähnten Kinderheim Altstrahlau, habe ich dann eine Anstellung bekommen im Museum für deutsche Geschichte. Mein Vater hat dieses Museum mit aufgebaut, er war ja Historiker und kannte noch die Direktion und deshalb bin ich da eingestellt worden.
Untergekommen sozusagen?
Ja,
dick Geld gab es da nicht.
Nein, ich war sozusagen an der untersten Stufe. Ich hatte ja auch keinen Ausbildungsabschluss. Aber ich bekam da doch eine sehr angenehme Tätigkeit im Kunstmagazin. Und da blieb ich fast 12 Jahre, denke ich. Und davon haben wir gelebt, also von meiner Arbeit. Und mein Mann durfte ja auch nicht mehr als Physiker arbeiten. Und er hat dann auch verschiedene Jobs gehabt. Und so hatten wir unser allerdings sehr geringes Einkommen.
Zwischen Ulrike Poppe und dem Staat, in dem sie lebte, waren die Linien dann doch bald sehr klar gezogen. Sie gehörten zum Netzwerk Frauen für den Frieden und haben es in den 80ern dann auf insgesamt 40 Ordner Stasi-Opferakten gebracht. Der Kinderladen bestand auch nicht lange. Aber früher muss eigentlich die Stasi zumindest einen Moment lang Hoffnung in sie gesetzt haben, Frau Hoppe. Frau Poppe, man hat nämlich versucht, sie anzuwerben. Woher die Entschiedenheit genommen, Nein zu sagen? Denn das ist natürlich auch ein bestimmter Druck.
Ja, einerseits war ich in Kreisen, die interessant waren für die Staatssicherheit. Auf der anderen Seite kam ich eben aus einem Elternhaus, das jedenfalls nach außen hin staatstreu erschien. Und deshalb hatte die Stasi versucht, mich zu gewinnen. mit einer Legende, in der sie behaupteten, ein westlicher Geheimdienst würde über mich Daten sammeln und zu meinem eigenen Schutz und dem meines Umfeldes soll ich ihnen erstmal alles erzählen, mit wem habe ich Umgang, worum geht es da, wann trifft sich wer mit wem und so weiter. Und da ahnte ich aber schon, dass das eine versteckte Anwerbung ist. Und sagte zwar nicht gleich nein, sondern ich sagte, ich überlege es mir, ob ich zu einem nächsten Treffen gehe. Ich war vorgeladen bei der Kriminalpolizei, um da sozusagen eine Tarnung zu schaffen. Und zu dem weiteren Treffen aber bin ich nicht mehr hingegangen und ich habe auch richtig abgesagt. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Und ich habe mich da rausgezogen, dadurch, dass ich davon überall erzählte und damit wurde ich als Quelle unbrauchbar.
So haben Sie sich da rausgezogen. Hat das später Ihnen als Landesbeauftragte geholfen einzuschätzen, wie sehr jemand verstrickt war oder vielleicht auch eben nicht? Denn Nein sagen konnte man ja offensichtlich.
Man konnte Nein sagen, natürlich. Andererseits habe ich auch verstanden, dass Menschen reinrutschen konnten sozusagen, wenn sie noch sehr jung waren, wenn sie aus einem parteitreuen Elternhaus kamen, wenn sie bisher noch nichts erfahren hatten über die Stasi. Ich war ja immerhin als Berlinerin und in Kreisen, die schon Stasi-Erfahrung hatten, wusste ich, dass man denen misstrauen muss und dass man nichts unterschreiben darf und so. Aber wer solche Erfahrungen nicht hatte, der rutschte manchmal ziemlich leicht rein, denn die Stasi ging nicht ungeschickt vor und manchmal haben sie ja auch regelrecht erpresst und wer was zu verlieren hatte, beispielsweise einen Studienplatz und so, da war es dann auch noch prekärer. Bei mir war es einfach, mir fiel es leichter, Nein zu sagen als manchen anderen.
Und als Oppositionelle wurde es für Sie dann richtig gefährlich? Sie haben 6 Wochen im Knast von Hohenschönhausen verbracht und wussten nicht, dass es dabei bleiben würde. Wovor hatten Sie da am meisten Angst?
Ja, das Schlimmste war, dass diese Inhaftierung zu einer Zeit kam, in der ich ganz kleine Kinder hatte. Die waren 2 und 4 Jahre alt und mein Mann arbeitete Schicht. Ich hörte auch, dass der Kinderwagen in der Zeit zerschlagen wurde. Also er wusste gar nicht, wohin mit den Kindern. Das war schlimm, also wegen der Kinder. Mhm. Und ich war ja beschuldigt, zusammen mit Bärbel Bohley, nach Paragraph 99 Landesverrat. Und dieser Paragraph sah ein Strafmaß nicht unter 2 Jahren vor. Und nur so ab der 5. Woche habe ich doch gemerkt, es geht auf einen Prozess zu. Und wenn es einen Prozess gegeben hätte, dann wäre ich erstmal in den Vollzug gekommen. Dann wahrscheinlich hätte ich mich dann irgendwann für eine Ausreise entschieden, weil ich einfach Familie hatte.
Als Sie von Ihrer Angst um die Kinder redeten, da haben Sie mit 30 Jahren Abstand noch ein bisschen gezögert. Erzählen Sie Lisa, wenn die das so spannend findet, dass die Oma im Gefängnis war, erzählen Sie ihr das auch?
Ja, klar. Also ich erzähle so viel, wie sie danach fragen. Mhm. Ich will ihnen da nichts überstülpen und nichts aufzwingen, aber sie fragen ja schon. Ja, die Angst um die Kinder, das war eigentlich der stärkste Faktor. Auch als ich erfuhr, mein Sohn wurde eingeschult und als ich erfuhr, dass die Stadtsicherheit in der Schule war, bekam ich plötzlich große Angst, dass meine Kinder große Nachteile haben in ihrem Bildungsweg. Und bisher trug ich die Verantwortung für mein Leben selbst, aber habe ich das Recht, auch den Lebensweg meiner Kinder zu beschädigen? Ist das verantwortbar?
Haben Sie das später gefragt?
Die wichtigsten Fragen.
Haben die später danach gefragt? Denn die waren ja damals noch so klein, sie konnten noch nicht mit dem Kopf verstehen, was da vorging. Und gleichzeitig die Angst und die Überwachung muss ja für Kinder spürbar gewesen sein. Haben Sie sie als Erwachsene gefragt oder eventuell auch gesagt, also Mutti, mit uns beiden finden wir das eigentlich sehr riskant, was du getrieben hast.
Nein, das sagt keins meiner Kinder. Mhm. Allerdings, also mein Sohn sagt einfach, fand ich gut, fand ich richtig. Meine Tochter sagt also erstmal, dass die Stasi manchmal vor der Tür stand oder hinter uns herlief und wir also dauernd, oder auch ich hatte auch manchmal Hausarrest, auch manchmal in unserer Wohnung war und so. Das dachte sie, das ist, sie kannte es ja nicht anders, das sei normal, das würden andere auch so erleben. Das war das eine, aber andererseits höre ich auch manchmal Vorwürfe von meiner Tochter. Ihr hattet so viel, jeden Abend waren Leute da von der Friedensbewegung und es ging immer nur morgens, mittags, abends um Politik und sie beschwert sich auch manchmal, dass wir zu wenig Zeit für sie hatten.
Morgens, mittags, abends Politik, wie haben Sie damals in der DDR eigentlich zu Zeiten ohne Internet, ohne Mails, wie haben Sie damals eigentlich Opposition gemacht, ganz praktisch, Flugblätter gemalt oder wie war das?
Ja, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Wir hatten ab der Mitte der 80er Jahre zum Beispiel als Spende von einem Westberliner Bauunternehmer einen kleinen Tischkopierer bekommen. Der war zeitweilig in einer Sakristei einer Kirche versteckt und zeitweilig aber auch bei uns, unser Seitenflügel, der Seitenflügel unseres Hauses in der Riekestraße im Prenzlauer Berg war eine Ruine. Und unter einem Schuttberg war dieser Kopierer versteckt, den wir nachts vorholten, laut Musik anmachten, damit die Abhöranlagen nicht die Kopiergeräusche aufnehmen. Und dann haben wir nachts kopiert, ohne über den Kopiervorgang zu sprechen, weil wir ja immer mit dem Abhören rechnen mussten. Ja. Und das waren diese Samizdat-Zeitschriften, also diese also selbstgestaltete Zeitschriften, in denen wir informieren wollten über unsere Arbeit und unsere Ansichten. In ein paar tausend Exemplaren sind die in der DDR verbreitet worden. Das war eine Methode. Die andere Methode waren Telefone, mit denen wir aber rechnen mussten, dass die abgehört werden. Und ansonsten
der Kopierer als ganz wertvolles Gut.
Absolut, ja. Absolut. Es gab ja keine öffentlichen Kopierer, das war ja nicht daran zu denken.
Mhm. Die Staatssicherheit der DDR arbeitete gründlich. So rund 50 Aktenordner hatte Ulrike Poppe nach der Friedlichen Revolution vor sich liegen, wo sie ihr ganzes bisheriges Leben aus Stasi-Sicht nachlesen konnte. Mit welchen Gefühlen haben Sie denn diese Akten gelesen?
Gott sei Dank stehen in den Stasi-Akten nicht das gesamte Leben, sondern eben nur so ein paar Gesichtspunkte aus der Perspektive der Staatssicherheit. Und Sie haben doch nicht alles gewusst. Aber besonders in den 80er Jahren haben Sie sehr engmaschig uns observiert und abgehört und sogar in die Wohnung hineingefilmt mit einer Kamera. Wir haben in den Akten dann verschriftlichte Videoprotokolle gelesen. Alles sehr langweilig und ein Haufen Datenmüll sozusagen. Aber wir haben schon auch gemerkt, dass wir ziemlich eng kontrolliert wurden. Einmal haben wir ein Mikrofon gefunden, auch in der Wohnung, was über unserer Sitzecke hing, knapp über dem Putz von oben in die Decke hineingesteckt. Sehr empfindliches Mikrofon. Wir haben das dann ausprobiert. Und wir wussten, auch danach würde wieder was eingebaut werden, was ich in den Akten bestätigt hatte. Naja, und wir haben versucht, damit zu leben.
Versucht damit zu leben, haben Sie mit den Menschen, die das zu verantworten hatten, mal geredet?
Ja, also einmal habe ich mit ein paar Stasi-Spitzeln gesprochen, weil mich auch interessierte, mit welchem Selbstverständnis, mit welcher Motivation sie diesen Verrat begangen haben. Ich habe aber auch mit hauptamtlichen Stasi-Leuten geredet, weil mich auch interessiert hatte, wie sind Menschen in diesen Apparat hineingeraten und was für ein Bild hatten sie von uns.
Aber das ist ja eigentlich schon wieder eine Art Abstraktionsebene. Erstmal ist man doch wahrscheinlich völlig entsetzt, wenn jemand, von dem man das auch nicht vermutet hatte, plötzlich gespitzelt hat. Welchen Ton haben da solche Gespräche Ist es still oder wird es laut?
Meistens ist es still. Und wir wussten ja, dass es Spitzel gibt in allen Zusammenhängen, in Freundeskreisen, in Kollektiven, in Betrieben, überall wurde geworben. Und durch den eigenen Anwerbungsversuch wusste ich, wie leicht man auch hineingeraten kann. Mhm. Aber in den Stasi-Akten habe ich ja auch nicht nur Menschen gefunden, die sich dann bereit gefunden hatten oder entsprechend erpresst wurden, für die Stasi als inoffizieller Mitarbeiter mitzuarbeiten, sondern ich habe vor allen Dingen auch Menschen gefunden, die einfach Nein gesagt haben, die sich dem entzogen haben und auch manchmal mit Risiken in Kauf genommen haben, um sich dem zu entziehen. Und das ist auch erfreulich und das sind viel mehr.
Schafft das wieder Vertrauen ins Leben? Also wenn man dann merkt, es gab offenbar doch auch die positiven Aufnahmen. Da haben Sie so gestrahlt, als Sie das gesagt haben.
Ich habe eigentlich nie das Vertrauen in das Leben verloren. Ich bin zwar Realistin genug, um zu wissen, dass Menschen lügen und Menschen auch Verrat begehen. Aber ich weiß, dass es immer auch Menschen gibt, die zu uns halten. Und auch die Geschichte der Opposition ist auch eine Geschichte wirklich der Solidarität. Unsere Mitbewohner im Haus, die anderen Familien, die Nachbarn im Nebenhaus. Es gab so viele, die zu uns gehalten haben. Meine Kollegen im Museum für Deutsche Geschichte haben mich nach dem Gefängnisaufenthalt wirklich mit Blumen und Geschenken empfangen. Also das hat es ja auch alles gegeben.
In den Umbruchszeiten gehörten Sie zum Tisch. Die Bürgerrechtler oder die Oppositionellen der DDR hatten aber nach den ersten freien Wahlen nicht mehr viel zu melden. Sie, Frau Poppe, haben auch nie wirklich ein politisches Amt angestrebt. Warum eigentlich nicht?
Ja, im Anfang 1990 haben mein Ehemann und ich uns überlegt, wer von uns beiden kandidiert für die Wahlen. Wir beide saßen ja am runden Tisch, er für die Initiative Frieden und Menschenrechte, ich für Demokratie jetzt. Und uns war aber klar, es sollte nur einer tun und mir war es ganz recht, dass wir dann entschieden haben, dass er kandidiert. Ich wollte eigentlich lieber in der zweiten Reihe bleiben, bin dann Mitarbeiterin der Volkskammerfraktion Bündnis 90 geworden und das war auch ganz gut so.
Sie waren dann lange Jahre bei der Evangelischen Akademie und ab 2009 Landesbeauftragte für Aufarbeitung. Das heißt, der Staat, in dem Sie die gute erste Hälfte Ihres Lebens verbracht hat, ging dann als Arbeitsthema weiter. Und zwischendrin hatten Sie nochmal geheiratet, Sie haben eine Familie. Hat niemand vor dieser langen Arbeitsphase als Landesbeauftragte dann auch mal gesagt, Ulrike Nuß, mal gut?
Ich habe wirklich großes Glück gehabt, auch ein bisschen im Gegensatz zu vielen anderen Oppositionellen, die auf berufliche Karriere oder Ausbildung verzichtet haben und dann aber
ich meinte das immerwährenden Themas wegen.
Ja.
Dann nochmal 10 Jahre bis 2017 haben Sie das gemacht. Jeden Tag beschäftigt sein mit diesem Staat DDR.
Also in der Evangelischen Akademie war das ja nicht mein einziges Thema. Mein Themenbereich als Studienleiterin bezog ein Zeitgeschichte und Politik. Zeitgeschichte ist natürlich viel mehr. Das ist Ost-Mitteleuropa, habe ich thematisiert in meinen Tagungen, aber auch Westeuropa, Sicherheitspolitik, Geschichte der Bundesrepublik.
Aber dann als Landesbeauftragte ja doch Themen. Wieder.
Als Landesbeauftragte war ich dann wieder etwas enger an diesem Thema dran, diese Aufarbeitung ist ja auch ein Gegenwartsthema. Ich meine, wie gehen wir heute mit der Geschichte um? Wie gehen wir mit Tätern und Opfern um? Was sagen uns die Erfahrungen aus der Diktatur? Helfen die uns bei der Wertschätzung unserer demokratischen Verhältnisse heute? Das sind ja Gegenwartsaufgaben.
Und wie ist das, wenn Sie heute im Osten Deutschlands, wo die AfD sehr stark ist, bei Demonstrationen wieder den Slogan hören, wir sind das Volk. Wie klingt das für Sie?
Ja, sie spielen auf unsere Losung von 1990 an, wobei etwas ganz anderes gemeint war, nämlich die SED hat immer behauptet, zum Wohle des Volkes Politik zu machen. Und wir haben in den Demonstrationen ihnen klargemacht, dass wir das Volk sind und selbst bestimmen wollen, was zu unserem Wohle gereicht. Dieser Slogan von der AfD ist natürlich Blödsinn, weil die AfD ist nicht das Volk. Gott sei Dank ist es nicht das Volk, aber es ist ein Teil des Volkes und sie sollen das ruhig rufen. Ich bin dafür, dass sie alle Freiheiten genießen, die jeder Mensch hier, jeder Bürger der Bundesrepublik genießt. Und das ist die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit und die Demonstrationsfreiheit und so weiter. Und sollen sie es doch rufen. Es ist aber in meinen Augen lächerlich.
Noch ein paar Momente, Frau Poppe, seit 2017 nicht mehr Landesbeauftragte. Ist das jetzt das große freie Leben als jetzt, wo Sie im Ruhestand sind? Was treibt Sie jetzt um? Was machen Sie jetzt? Wozu kommen Sie jetzt, wozu Sie vorher nicht kamen?
Ja, genau. Ich genieße meinen Ruhestand sehr. Und viele Dinge, die ich immer machen wollte, habe ich doch zurückgestellt. Also auch künstlerisches zu arbeiten. Ich bearbeite Holz im Moment. Ich zeichne. Ich kümmere mich um den Garten. Ich habe mehr Zeit für meine Enkelkinder zum Lesen, Ausstellungen zu besuchen. Also ich mache alles das, was bisher zu kurz gekommen ist.
Das ist schön. Und ich hoffe, dass das noch lange für Sie so bleibt. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Das war Ulrike Poppe.